Schönen guten Tag. Ich begrüße alle jetzt zum vorletzten Vortrag für die heutige Session Web. Wir freuen uns, dass Florian Scherf von Penguintronics uns über Embedded Web mit Django berichten wird. Ich freue mich sehr. Oh,
tatsächlich. Wie viele Webentwickler gibt es denn hier? Ah, gar nicht so wenige. Wie viele Python-Entwickler gibt es? Ah, auch gar nicht so viele. So wenig. Wie viele Python-Webentwickler gibt es denn? Ich frage später nochmal. Danach, dann wollt ihr das alle. Und wie viele machen Web-Embedded?
Was ist das?
Ah, er hier, mein Chef, Kelso Dries. Ja, ich beschäftige mich seit nun knapp ein oder zwei Jahren mit Embedded Linux bzw. Embedded Web. Arbeite bei der Firma Penguintronics, eine Embedded Linux Firma, Kelso Dries. Der Vortrag ist insgesamt relativ Django-lastig, weil auch ich bin ein Webentwickler und kein richtiger Linuxer, weil ich selber noch nicht einen Patch im Kernel habe und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Was ich heute erzählen möchte ist, warum machen wir Embedded Web und wie machen wir Embedded Web? Also was ist unsere Motivation und wie baut man so ein System zusammen? Und noch ein paar so Anekdoten, was halt am Anfang irgendwie alles schief geht und was möglichst nicht schief gehen sollte. Und dann die zweite Hälfte oder je nachdem, wie ich mit der Zeit hinkomme, zeige ich noch ein kleines Projekt für alle, die halt Django vielleicht noch nicht kennen. Und warum sich das halt so super für uns alle anpassen lässt, also speziell für unseren Fall. So, unsere Motivation. Das linke Gerät sieht ja jetzt nicht unbedingt wie ein Linux-Device aus, aber das ist tatsächlich ein Full-Linux-Device, wo ein kompletter Linux-Kernel mit abgefahrener Software drin ist. Ist abgefahren, weil wir haben Komponenten davon gemacht, also sowieso schon mal abgefahren. Das Blöde ist, hat nur einen Knopf. Aber wenn man drauf drückt, liest es einem die IP vor. Schon ganz cool, aber jetzt mal gesetzt den Fall, wenn die IP falsch ist. Wie setze ich die denn mal richtig? Soll ich die reinmorsen? Habe ich auch schon gesehen, ist aber blöde. Wie machen wir das am cleversten? Wenn man das jetzt umdreht, habe ich jetzt kein Bild von, das Teil hat Ethernet. Und wir haben Linux und wir haben User Space und wir können da coole Dinge mit tun. Ey, warum machen wir da nicht voll Web rein und machen ein cooles Webinterface und dann kann man in dem Webinterface Sachen konfigurieren. Haben wir gemacht, funktioniert. Wir haben das für jetzt schon zwei Kunden. Wir haben da auch coole Sachen gemacht, wie wir reden mit irgendwelchen Sachen mit D-Bus oder wir starten Systemd-Services neu und alles voll geil in Python integriert. Und wenn es in Python integriert ist, geht es halt auch mit Django toll. So, zweiter Anwendungscase, die zweite Gerätmarge. Ich habe es hier unten hingestellt. Das ist so hart embedded, dass man es hinten kaum sehen kann wahrscheinlich, weil es ein recht kleines Display ist. Aber wer Bock hat, kann man sich an unserem Stand noch angucken oder später nochmal hier vorbeikommen. Da läuft ein Embedded Chromium drauf, also ein kompletter Webserver, ein kompletter Browser, alles was dazugehört, Python, VSGI, FastGGI, was auch immer man haben will. Zu den Komponenten kommen wir noch. Weil, also da ist ein EMX 6 drin, also wir haben mittlerweile echt tolle Embedded-Prozessoren, ARM-Prozessoren, die Dinger werden immer größer, man kann immer tollere Sachen damit machen und wir können halt mittlerweile jetzt auch so einen kompletten Webserver und einen kompletten Webbrowser tragen. Und das Tolle ist, man kennt das vielleicht von etwas älteren Geräten, die irgendwie schon ihre eigene GUI mitbringen und dann will man irgendwie noch so in der nächsten Generation noch vielleicht an was anderes andocken, gibt Web. Aber dann hast du irgendwie auf dem einen Gerät eine Oberfläche, die so aussieht und auf dem anderen irgendwie anders und dann musst du irgendwie das pflegen und alles nicht so cool. Und wir haben halt mittlerweile die Möglichkeit mit so Frameworks wie Bootstrap, das ist ein Framework für CSS und HTML, haben wir die Möglichkeit, coole Applikationen zu machen, die halt auf diesem kleinen Display, auf dem kleinen funktionieren und halt auch auf einem großen Desktop oder vielleicht sogar auf einem Handy. Und ich habe sogar schon Experimente mit Smartwatches gemacht, selbst das funktioniert. Das ist eine Applikation, es ist überall immer derselbe Code. Wenn ich irgendwo eine Sicherheitslücke eingebaut habe, dann ist es wenigstens auf allen Geräten verteilt. Also das funktioniert für uns sehr toll. Es ist für mich als Entwickler als auch toll, weil ich finde Django toll, das nimmt mir viel ab. Ich bin sehr fauler Entwickler und ich brauche nur eine GUI bauen und die funktioniert im Zweifel überall. Achso, das habe ich so ungefähr so erzählt. Schön ist auch, wir haben zum Beispiel auch Kunden, die Smart Home machen. Das heißt, man baut sich so ein fettes Panel irgendwie über seinen Lichtschalter ein und die ganz coolen schmeißen sogar den Lichtschalter noch raus und bauen sich nur so ein Panel dahin und ich kann halt auch mit meinem Smartphone die Sachen an- und ausschalten und ich kann mit meinem Desktop-PC und ich kann von außen irgendwie mein Licht schalten, meine Heizung. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber es geht. Schon deswegen sollte man es tun. Sogar bei uns in der Firma, die Kollegen fangen langsam damit an und dann eine Woche Urlaub gemacht und hey, ich kann jetzt mein Licht mit einem Lichtschalter schalten. Auch mit einem Lichtschalter? Ja, einen Lichtschalter habe ich ja noch nicht, aber ja, ich kann. Voll geil. So, warum Django? Das habe ich in zwei Teile eingeteilt. Wer jetzt Webentwickler ist und seinen Chef noch überreden muss, der kann die obersten Punkte nehmen. So schneller Einstieg. Also ich wurde da auch eher reingeprügelt, als dass ich es mir selber überlegt habe, aber ich finde es mittlerweile ziemlich toll. Modulares Framework. Ich habe halt die Möglichkeit, viele Sachen nachzuladen. Ich habe aber auch andersrum die Möglichkeit, viele Sachen, die ich vielleicht nicht brauche, die standardmäßig an sind, auszuschalten. Zum Beispiel kann ich auch ein Django aufsetzen, das komplett mit gar keiner Datenbank redet, wenn ich es gerne möchte. Sehr gute Dokumentation. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn ich die Django-Doku aufmache, weil die Getting Started und die ganzen Funktionsdefinitionen, das ganze Zeug, man kann es meistens komplett copy-pasten und wenn man auf Seite N von N angekommen ist, dann hat man sogar schon ein fertiges Projekt, das irgendwas tut. Ziemlich cool. Also das, was ich vorstelle, das ist halt auch fast komplett copy-pasted. Viele Apps, für mich als fauler Entwickler auch wieder total super, weil ich musste mal nicht alles selber machen und da ich auch der einzige oder einer der wenigen Webentwickler bei uns bin, finde ich es immer so ein bisschen gruselig mit, ja, mach mal. Und du, weiß nicht, ob ich das selber implementieren will. Ach, das hat doch bestimmt irgendwer schon mal. Und meistens hat es schon einer gemacht. Geil. So, die Sachen, die für die Entwickler interessant sind. Wir haben ganz tolles ORM, das heißt, wir müssen nicht mit SQL-Statements rummachen, das heißt irgendwie Sicherheitslücken mit Code-Injection und irgendwie das ganze Zeugs. Das bist du da schon mal los und es ist super simpel zu coden und macht auch vor allem Spaß zu coden und man kann auch mal auf einer interaktiven Python-Shell oder so mal schnell was vor sich hin klamüsern und das funktioniert meistens auch gleich. Tolles Templating, ich finde das Templating total toll, obwohl da die Meinungen wohl auch auseinandergehen. Ich habe einen Kollegen, der findet das Templating total doof, aber wenn man ihn fragt, warum, dann kommt er und sagt, ja, es ist alles irgendwie doof. Also das lasse ich kaum gelten, bis gar nicht. Also ich finde es super, ich benutze es gerne. Und generische Datenbankoberfläche. Das ist also meiner Meinung nach die beste Idee seit geschnitten Brot. Weil ich komme auch aus der PHP-Welt und man hat irgendwelche Schnittstellen gebaut an irgendwelche Datenbanken und hat vielleicht sogar, wenn man ganz cool war, irgendwelche Modelle gebaut. Und dann hatte man das und auf der Shell funktionierte es und schon ab der zweiten Zeile war es da eigentlich zu faul mit, ach, der eine Datensatz reicht jetzt auch. Und man hat eine komplett funktionierende Web-Oberfläche, die da also wirklich geschenkt hinten rausfällt, wo man drin rumklicken kann, Sachen manipulieren kann. Und wenn man ganz besonders faul ist wie ich, dann spart man sich sogar die Webseite und macht nur das. Das reicht manchmal auch schon. Total super. Zeige ich alles später noch. So, Komponenten. Das ist ungefähr oder sogar ziemlich genau irgendwie so das Template oder so die Formel, die wir sozusagen benutzen, um so ein Projekt irgendwie auf die Füße zu stellen. Also wir haben im Backend in der Regel Systemd als Launcher halt und zum Kontrollieren, was alles läuft und Socket Activation und weil es voll cool ist. Webserver, da benutzen wir gerne den Lite-HTTP. Lite benutzen wir gerne. Der ist schön klein, einfach zu konfigurieren, macht nicht viel, was er nicht soll, wenn man es nicht angeknipst hat und mit FCGI macht er eigentlich alles. Also den stellen wir in der Regel auf Durchzug und das URL-Routing und das ganze Zeugs machen wir dann in Django. Obviously Django in Python drin, ohne ist schwierig. Dann Python-Bibliothek, je nachdem, was der Kunde halt machen möchte. Also wir haben da Debus-Sachen gemacht, wir haben coole Systemd-Sachen gemacht. An sich oder irgendwas anderes. Ich werde später ein Beispiel vorstellen mit ALSA-Mixer, wo ich die ALSA-Mixer, also die ganz offizielle ALSA-Mixer-API für Python benutze. Das ist also auch keine Django-Eigenart, sondern pure Python. Und im Frontend benutzen wir den Chromium, weil also ich persönlich und wir sind uns da also in der Firma recht einig, wir mögen alle die WebKit-basierten Browser gerne mit der tollen CSS-Engine und so, weil das alles toll funktioniert. Und das Chromium Embedded, da gab es wohl schon so vorbereitet mit so einem Ozone, OpenGL, ich kenne mich da wirklich nur ganz wenig aus, aber Einer meiner Kollegen hat unter Schmerzen oder mit, er wollte es nicht so, wie mein Chef das wollte, aber auf jeden Fall irgendwie mal schnell innerhalb von ein paar Wochen einen ziemlich coolen Embedded-Browser entwickelt, der wirklich sehr stabil und sauber läuft und ziemlich toll ist. Bootstrap 3, habe ich schon erwähnt, ist so unser Haus- und Hof-CSS-Framework, benutzen wir für alles. Also ich benutze das auch privat, cooles Zeug. Und jQuery halt für alles, was so JavaScript ist. Das Bootstrap dependet bei vielen Sachen auch auf jQuery. Benutzen wir gerne so. Wenn ich zu schnell bin oder irgendwie Fragen auftauchen, gerne auch nebenbei. So, als nächstes Funktionsweise. Als ich angefangen habe mit Django, beziehungsweise angefangen habe, mein Chef kam so mit, ey, du machst doch Web. Ja. Auch mit Python? Nö. Ach, ist egal, ich habe hier so ein Legacy-Projekt, so ein ganz großes. Und ach, das lernst du schon. Und dann kam irgendwie ein Admin, ach, du lernst jetzt Python? Ich so, anscheinend. Ach super, ich habe hier noch so ein Buch. Und zwei Stunden später, vielleicht zwei, drei Tage irgendwie später war ich Python-Experte und dann danach Django-Experte und jetzt habe ich den Salat und komme da nicht mehr raus. Auf jeden Fall so die, was ich am Anfang von Django schwierig fand zu verstehen, weil ich halt aus der PHP-Welt damals kam, das ist ja alles ganz schön, das kommt irgendwie mit diesem Development-Server irgendwie, das Ding bringt alles irgendwie selber mit, aber wie kriege ich das denn jetzt da in dieses Gerät rein, weil wenn ich den Devil-Server anmache, steht auch fett drin, Devil-Server, don't use for productive und ich, ach Mann, das ging doch alles gerade noch, Menno. Was wir halt immer haben oder ziemlich oft haben, also den Browser haben wir immer, den Webserver meistens auch und meistens bis oft haben wir eine Datenbank. So, in dem Webserver haben wir das WSGI, das ist einfach die Schnittstelle, wo der Webserver mit dem Python spricht, also halt mit dem Python und in dem Python startet halt unser Django-Projekt. Ja, sehr gerne. Den Knopf im LibreOffice zum Exportieren machst, auch PDF, aber sonst kann ich dir die Slides geben. LibreOffice? Ja, ich glaube, das ist, oder? Ja, es geht bestimmt. Ja, gerne, wohin auch immer.
Also Dateien hast du vielleicht auch da für LibreOffice, dann gehe ich mal in LibreOffice und hab dann dein Vortrag.
Genau, lass uns das so machen.
No? Okay, abwarten.
Okay, super. Wo war ich? Django-Projekt. Ah, genau, also, in dem Python starten wir unser Django-Projekt. In dem Django-Projekt ist unsere Django-App mit unserem Business-Logic, was auch immer, Katzenbilder-App oder so. Davon habe ich ziemlich viel implementiert. In dieser App laufen in der Regel ein View. Der View, das kommt später beim Beispielprojekt noch ein bisschen besser rauf. Der View ist immer bei so einem Model-View-Zeug. Das ist halt sozusagen die Sicht, die ich mir generiere, auf meine Daten, die ich habe. Und darin kann ich halt auch so Sachen entscheiden, wie wer darf meine Daten sehen, wer darf sie manipulieren und wie will ich sie aufbereiten. Das Model ist tatsächlich Python-Code, das beschreibt, wie Daten in die Datenbank abgelegt werden sollen und wie sie gelesen werden sollen. Das geht in beide Richtungen, das heißt, ich kann ein Model, also mir ein Datenbankmodell überlegen und neue Daten in dieses Format da reinpusten oder ich kann eine alte Datenbank aus Legacy-Gründen oder was auch immer, was ich habe, halt sagen, ey Django, geh mal los, generier mir ein Model dafür. Und das funktioniert unglaublich gut. Also ich wollte es beim ersten Mal auch nicht glauben, aber das geht tatsächlich. Da fällt Python-Code raus, der instantan sofort funktioniert. Also außer der Server ist total im Eimer, aber dann funktioniert in der Regel auch nichts anderes mehr. So, jetzt haben wir das alles so zusammen. Aber was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Also, der Browser stellt einen HTTP-Request an den Webserver. Der Webserver merkt, ah, du willst irgendwie mit meiner coolen Django-App sprechen. Ist ja kein Ding. Richte ich mal aus, stopfe ich in den WSGI und gebe es weiter an das Python. Das Python gibt es halt weiter an das Django-Projekt. Im Django-Projekt wird im URL-Router, den sehen wir später auch noch, entschieden, welche App denn jetzt diese Anfrage bearbeiten darf. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass meine lilane App das darf. Und geht halt zusammen und geht halt los und sammelt irgendwelche Daten ein. Über $Schnittstelle. Datenbanken können Sie noch und nöcher haben, was Sie wollen. Also MySQL, Postgres, SQLite, MongoDB, MariaDB. Dann gibt es noch total abstruse Sachen. Dann gibt es noch NoSQL und alles, worauf Sie Bock haben. Auf jeden Fall immer an Sie SQL.
Ja.
Ja.
Kurze Frage zu den Datenbanken, wenn wir dabei sind. Mir hat jemand gesagt, weil ich gesagt, ich kann nur MySQL, und dann hat jemand gesagt, nimm Django und nimm PostgreSQL, du musst dich mit PostgreSQL gar nicht auskennen, wenn du mit Django
auskennst. Es ist immer eine harte Nummer zu sagen, nimm eine Datenbank, aber brauchst dich nicht mit auskennen. Also das ist sowieso immer hart irgendwie. Ist nicht so. Also, it depends. Folgender Fall, wenn Sie jetzt nur der Webentwickler sind und Sie halt total abstrahiert, ach, ich krieg Daten rein, ich krieg Daten raus, dann mag das stimmen, weil dann ist Ihnen nämlich ziemlich Wurst, was da im Hintergrund für eine Datenbank ist, dann kann das auch ein ASCII-File sein, weil dann hat es der Admin zu entscheiden. Wenn Sie das System aber in Ihrer Gänze irgendwie aufsetzen und sich für eine Datenbank entscheiden müssen, dann sollten Sie schon... Nee, das nicht. Also was es einem abnimmt, zum Beispiel für einen Development-Case, ich brauche... Also ich benutze am liebsten tatsächlich PostgreSQL. Aber für den Development-Case auf meinem Laptop, ich habe einen sehr kleinen Laptop, da ist ein PostgreSQL ein bisschen hinderlich. Es kommt standardkonfiguriert, kommt es immer mit einem SQLite. Aber man muss fast nichts umkonfigurieren, um einfach wirklich nahtloses umzustellen auf Postgres. Und Sie können auch Ihre Sachen von MySQL nach Postgres oder solch oder in andere Richtung, wie Sie lustig sind. SQL. Genau, die Datenbank spricht mit dem Model SQL, es werden Dinge getan, Katzenbilder ausgetauscht und nochmal verheiratet und wie man irgendwie lustig ist. Und der View stellt dann halt den HTTP-Response, antwortet dem Browser, der Browser kann seine Katzenbilder abrufen und alle sind glücklich, total super. Das ist, glaube ich, schon die letzte Folie, wa? Nee, um Gottes Willen. Nee, ich bin noch nicht fertig. Letzte Folie, wir fangen jetzt an mit dem... Mit dem Projekt. Gibt es ansonsten noch Fragen?
Sitzt der Browser auf dem Device oder sitzt der Browser auf
dem Device, selber auf dem Embedded Device, oder ist der Browser externe Instanz, die quasi beim Embedded Device anfragt? Bei euch jetzt so direkt, weil der Browser da irgendwie so mittendrin sitzt.
It depends.
Okay.
Also wir haben Geräte, die haben kein Display, die haben keinen Browser, weil voll doof, also so ohne Display. Es geht halt beides. Also das hat den Browser mit drin, sonst würden wir hier nichts sehen. Also das bewegt sich auch. Da ist ein Browser drin.
Okay.
Aber Sie können auch, wenn Sie das Teil ans Netzwerk hängen, jetzt kriege ich es nicht mehr rein, scheiße. Wenn Sie das ans Netzwerk hängen, dann können Sie auch mit Ihrem normalen Gerät da dran, also mit Ihrem Browser, in Ihrem MacBook oder in Ihrem iPad. Oder
ja. Okay, nein, das war nur so zur Verständnis halber. Mhm.
So, ich mal gucken, wie ich das mache. Moment, ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn ich es so mache. Schick. Jetzt kriege ich es nicht zu. So. Okay, nee, reicht völlig. So, mal sehen. Moment, ja, kleinen Moment. Das braucht mich hier gar nicht interessieren. Das sind die Bühnenraudis, die gerade. Moment. So. Ja, all. Minus RF. Klingt gruselig, mache ich aber wirklich. Git RH. Ha, ist genau das passiert, was ich wollte.
Sending. Kann man das lesen? Voll, ne?
Noch.
Das kann man nämlich bestimmt nicht lesen.
Habe ich mir fast gedacht. Mache ich einfach.
Wie sieht das aus?
Schlecht.
Ach, Manu.
Das ist doch blöde. Ja, das ist auch noch weg. Das ist doch, also kann ich nie arbeiten, ey. Es ist hier genauso schlimm. Ja, Moment, warte. Was ist denn das? Und? Geht gleich los. Next, next. Nee, so. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt. Da, ganz oben. Hm. Das ist doch unfair. Ja, das ist, fies. So, so. Was? So. Genau. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Jetzt brauche ich noch einen Browser. Wo ist er denn? Ah. Hier machen wir auch Chrome. Weil ich mag den. Plus eins. Was? Das ist doch gelogen, ist das doch.
Wie kann man davon sehen?
Ja, das ist super. Warum sollt ihr auch
mehr Auflösung haben als ich?
So. Also, was haben wir hier? Das ist ein absolutes Mini sozusagen Standardprojekt. Das ist aus einem Befehl gefallen, den ich natürlich, also weit vor dem Vortrag habe ich das vorbereitet. Wochenlang habe ich überlegt. Nee, habe ich gestern Abend gemacht. Start Project Chemnitz 15 habe ich gemacht und da fällt halt genau das raus. Dann generiert er mir dieses fertig zusammengebaute Django-Projekt und das Tolle ist, das funktioniert direkt aus der Tüte. Ich kann jetzt, wenn ich so mache, manage-py run-server mache. Verflucht, habe ich schon. Machen wir 8001. So. Dann geht ein Development-Server auf. Das mit den, diese rote Message mit den Migrations, die können wir ignorieren. Die Migrationen sind für später da, falls wir an der Datenbank nochmal was ändern wollen. Aber da wir gerade erst anfangen, ist das nicht wichtig. Das Tolle ist, es fällt direkt ein Webserver damit raus. Ich kann mit meinem Chrome auf localhost 8001 und kriege eine It-Works-Seite. Total super. Gleich aus der Tüte. Ich brauche keinen eigenen Webserver haben, ich brauche keine Datenbank haben, gar nichts. Super. Ist aber halt auch gefährlich, wenn man abends irgendwie den Patch des Jahrtausends gemacht hat und sich eigentlich nur auf die Schulter klopfen will und man es dann morgens in der Firma auf einem Embedded-Device ausprobiert und es kommen Fehlermeldungen, die man noch nie gesehen hat und man ist einen Tag am Debuggen und dann haut einem ein Kollege auf die Schulter und sagt, Read-Only, wa? Wie Read-Only? Ja, die SD-Karten sind Read-Only bei uns. Ah, ich mache Feierabend. So, ist ja schon mal ganz schön, aber irgendwie nicht so richtig was los irgendwie. Deswegen fangen wir jetzt mal eine App an. Ich habe das schon mal vorbereitet. Git C.
Kannst du auch die Auflösung von Beamer runternehmen? Das Bild allgemein größer, wenn du es spiegelst.
Das hier, das ist nicht, das ist nur für mich. Das ist nur, das hier müsst ihr euch angucken. Okay, also immer wenn es schwarz wird, dann könnt ihr kurz blinzeln. So, also, jetzt habe ich das hier ausgecheckt und was ist jetzt dazugekommen? Eine komplett neue App, die hat den prestigeträchtigen Namen Datenbank, weil sie wird mit der Datenbank zusammenarbeiten. Ja, ich weiß. Ich habe extra Datenbank und nicht Database geschrieben. Database hatte ich als erstes, das knallt aber, weil es irgendein Paket gibt, das so heißt. Also, ich habe ein Paket angelegt, ich habe eine App angelegt, die heißt Datenbank. Das geht mit dem Befehl manage-py start-app. Und da fällt das halt raus. In den ganzen Files sind schon so ein paar Imports drin und da steht eigentlich im Kommentar nur irgendwie in Models, tu deine Models hier rein und in Admin steht, tu deine Admins hier rein. Simpel wie einfach. Das Datenbank-File brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Jetzt können wir einmal synken. Nee, können wir nicht. Moment. Entschuldigung. So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, wir haben jetzt eine neue App angelegt. Jetzt müssen wir diese App noch installieren, weil prinzipiell kann ich so viele Apps rumliegen haben, wie ich lustig bin. Aber irgendwie muss ich an einer zentralen Stelle sagen, welche App soll wirklich geladen werden und vor allem auch die Reihenfolge. Das mache ich mit Chemnitz SettingsPy. Also SettingsPy sind die Settings tatsächlich drin. So. sehr schön. Und da gibt es die Installed Apps, da habe ich die eingetragen. Das heißt, diese App wird beim Start geladen und ich kann sie halt benutzen. So. Im Moment jetzt auch irgendwie noch nicht so knorke. Irgendwie so eine App braucht ja irgendwie auch irgendwas, was diese App tut. Deswegen habe ich ein paar Models generiert. So. Datenbank. Models. Und das ist wieder. So. Ich habe mal zwei ganz einfache Datenbankmodelle angelegt. Manufacturer. Und Car, weil irgendwie die meisten Beispiele, die ich so gesehen habe, waren immer mit Autos. Ich kenne mich zwar mit Autos nicht aus, aber das ist irgendwie immer ein schönes Modell. Also, bei mir hat ein Manufacturer nur eine ID und einen Namen, weil hat mir irgendwie in dem Moment gereicht. Die Klasse Car, also Auto, ist ein bisschen komplexer, weil sie sonst so im Admin, was ich später noch zeigen will, ein bisschen langweilig aussieht. Also ich habe eine ID mir überlegt. Der Manufacturer ist halt ein Fremdschlüssel auf das Modell, das wir da drüber definiert haben. Ein Auto hat einen Namen und irgendwie eine Höchstgeschwindigkeit und eine Farbe. Das hier unten ist nur die Repräsentation, also wenn ich jetzt auf der Shell irgendwie rummache, dass man nicht irgendwie nur Objekt, Objekt, Objekt irgendwie sieht, sondern dass man, also er gibt dann seinen eigenen Namen aus, damit man irgendwie auf der Shell auch sieht, was man da tut. Alles ziemlich simpel. Das ist schon das Einzige, wo wir irgendwie mit der Datenbank irgendwie richtig in Berührung kommen. Wir müssen halt keine SQL-Statements schreiben, sondern nur sowas. Und ich finde, der Code ist ziemlich leserlich. Also das ist halt ziemlich generisch irgendwie. Das kommt halt aus Models. Das ist dieses Modul, das uns Django zur Verfügung stellt. Und es gibt Integer-Fields, Char-Fields und Choice-Fields. Da gibt es noch eine ganze Menge. Jetzt geht mein WLAN aus. Ziemlich simpel. Gibt es Fragen bis hier? Super. So. Jetzt wollen wir ja irgendwie dieses Modell ja auch mal. Ja?
Doch eine kurze Frage zu dem Model.
Ja, gerne, warte.
Oder es ist mehr eine Anmerkung, um es einfacher zu machen: Du brauchst das ID-Field nicht zu definieren. Wenn du keinen Primärschlüssel hast, der anders heißt, dann brauchst du es nicht zu definieren, dann macht das Django automatisch. Wenn du jetzt einen Primärschlüssel hast, der, was weiß ich, Car-ID heißt, dann musst du es natürlich machen, aber wenn es einfach nur ID ist, brauchst du den nicht extra zu definieren.
Ja, weiß ich. Diese Models sind aus dem Django Model Generator rausgefallen. Die habe tatsächlich kaum ich geschrieben. Doch, das ist super, wenn man und so. Ich bin ein ganz fauler Mensch und finde es total toll, wenn es Tools gibt, die mir sogar den Quellcode generieren. Das ist also man sollte ihn trotzdem noch lesen, bevor man ihn committet. Aber irgendwie so dieses so eine Mini-Struktur oder so ein Admin zusammenzuklamüsern, das finde ich super, dass das mittlerweile auch so geht. Moment. C. So. Das ist ja schon ganz schön, aber irgendwie wollen wir mit den Dingern ja auch mal ein bisschen rumspielen. Deswegen lege ich noch einen Datenbank-Admin an. Der Datenbank-Admin, der ist später dafür da, um dieses generische Webinterface, das werde ich gleich vorstellen, zu generieren. Das ist auch komplett autogenerierter Code, den habe ich nicht geschrieben. Ich habe ihn nur mal durchgelesen, kurz, aber also nein, ich habe ihn nicht durchgelesen. Aber der wird schon hinhauen. Ja, sieht doch sinnvoll aus. Hier, Listdisplay, ja, super. Also die einzelnen Zeilen bedeuten einfach, das Listdisplay ist später in der Tabelle, wie das Modell dargestellt wird, die Reihenfolge und einfach die Felder, die er mir rauszieht. Weil vielleicht habe ich in meinem Modell irgendwelche Felder, die zum Beispiel, wenn ich ein CMS bauen will, da will ich zum Beispiel im Admin irgendwie nicht irgendwie so ein Feld haben, wo in jeder Spalte irgendwie der komplette Text drin steht. Da wäre ich ja wahnsinnig. Ich habe auch einen kleinen Bildschirm, also das ist auch blöde. Deswegen kann ich ihm hier eben sagen, ja, so eine ID ist sinnvoll, möchte ich gern sehen, so einen Namen will ich auch sehen und suchen will ich vielleicht auch mal ein Auto oder einen Hersteller und dann würde ich gerne im Namen suchen. Dasselbe für Autos. ziemlich einfach. Wieder, das ist ziemlich generischer Code und es ist auch sehr lesbar. Also ich glaube nicht, dass man dazu so rasend viel erklären muss. Ich werde das jetzt einmal anwerfen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist manage by syncdb. Syncdb synchronisiert DBs. Ich sollte die Doku schreiben. Was das Ding macht, es legt tatsächlich, also hier steht es, creating tables und alles, was da irgendwie so dranhängt und es werden Sessions und so ein Kram werden angelegt. Was wir gleich sehen werden, ist, dass er uns einen SQLite-File angelegt hat. Also so ein Admin, yo, hätte ich voll gerne, sag ich mal ja, sag ich mal Admin und Admin. Tada. So, und jetzt schmeiße ich nochmal, ups, manage by run server 8001. So, dann geht's los. Er hat mir einen Development-Server aufgemacht auf localhost 8001. Wollen wir mal gucken. Tada! So, müssen wir noch die richtige URL rausholen. Ups, ach, das ist ein Admin. So, jetzt habe ich einen Admin. Super. Muss mich einloggen. Kennt zufällig mein Kennwort auch schon. Geil. Verflucht, aber ich habe doch, das ist doch unfair. Jetzt habe ich mich echt zweimal vertippt, das kann doch nicht wahr sein. Aber er hat doch ja gesagt. Oh, Alter. Einmal mit Profis. Unfair sowas. Yes, immer noch. Admin. Ah, so schreibt man das. Admin. Und Frechheit. So. Wenn es gleich immer noch nicht geht, dann. Ja, würde ich dir auch geraten haben. So. Das ist unser Admin-Interface. Und das benutze ich total viel. Super, super praktisch. Ich habe zu Hause ein paar Applikationen für mich privat, die. Wie bitte? Ah, klar. Oh, hä? Wie habe ich denn das gemacht? Ist ja geil.
Das ist ja schlecht. Wo ist denn das hin?
Ja, das war noch nie da.
Ja. Echt nicht? Die ganze Zeit nicht?
In der Shell nicht
rein. Oh, warum sagt ihr denn nichts, Mensch, Martin?
Da ist Wichtiges drauf.
Oh, woher willst du das wissen, wenn du es nicht siehst? Alter. Das ist doch nicht, das ist doch alles nicht richtig. Machen wir mal so. Hä? Los! Das ist gemein!
Welches das?
Nein, das Fenster.
Das ist ein Tiling Window Manager, das ist nicht so einfach wie das.
Ja, das sage ich ja. So. Oh, da hat einer super Ideen. Super. Warte. Sehr hilfreich. Danke für den Kommentar. Jetzt geht's? Na, das ist doch.
Nee, aber die
so, jetzt pass auf. So, jetzt ernähren wir uns hier an. Ja. So.
Ja.
Sie mir das nicht sagt, ey, das geht ja gar nicht, ey. Frechheit, ja, viel zu spät. So, also, Datenbank-Admin, Mensch. So, jetzt ist er auch komplett da. So, wir können uns jetzt erstmal irgendwie cool unsere ganzen Hersteller angucken, die wir haben, nämlich genau gar keine. Dann lege ich mal einen an. BMW, oh, super, ist schon vorbereitet. Super. Und dann vielleicht noch einen. Die drei, die ich kenne, haben wir noch. Ah, ist auch schon vorbereitet. Geil. So. Was haben wir noch? Hatte ich noch ein Beispiel? Ah. Super. Ha! Sprechstück angelegt. Ich sehe genau die Sachen, die wir vorhin definiert haben. Es gibt eine ID, es gibt einen Namen, ich kann da draufklicken, ich kann die einzelnen Sachen wieder verändern. Das ist jetzt hier bei dem halt nicht so besonders viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein paar Autos anlege, hat der tolle Django-Mechanismus schon gemerkt, der Manufacturer, das ist ja so ein Fremdschlüssel, da liste ich denen doch mal alle auf, die ich kenne. Voll super. So ein BMW hat irgendwie, gibt es denn da so? Toll, der ist super. Alles schon da, perfekt. So, machen wir da auch noch 3 Stück von. Renault. Man sieht schon, ich habe genau gar keine Ahnung von Autos, der ist bestimmt nicht so schnell. Klingt doch gut, oder? So, was war der letzte? Audi TT. Boah, 300, der ist bestimmt super. Schwarz, gerne. Black. So, voll super. Jetzt haben wir irgendwie, wir haben 3 Autos, wir haben 3 Hersteller. Aber also wir können ja irgendwie das Interface hier, das ist ja irgendwie ganz schön. Ich habe zu Hause auch ein paar Applikationen laufen, die tatsächlich nur den Admin benutzen, weil ich zu faul war, mir ein sinnvolles Interface auszudenken und weil es sowieso schon tut. Aber gut, also for productive irgendwie nicht so knorke. Wollen wir mal sehen, was wir da machen können. Ich habe da schon was vorbereitet. Git C. So, wollen wir mal sehen. Tree. Es gibt neue Files. In der Datenbank-App gibt es ein neues File, beziehungsweise ein neues Verzeichnis, das heißt Templates. Da sind obviously Templates drin. Es gibt ein Template, das heißt Cars, und es gibt einen neuen View, den ich geschrieben habe. Datenbank Views sind off. So. Ich habe hier einen kleinen View zusammengebaut. Wieder total simpler Code, so wie das in Django eigentlich immer ist. Das hier ist tatsächlich die Abfrage, die wir an die Datenbank stellen. Da steckt tatsächlich richtig echtes SQL dahinter. Total toll eingewrappt. Ich muss selber keine Queries schreiben. Ich kann einfach sagen Objects und ich will die filtern und ich will get irgendwie eins, das speziell Audi heißt oder was auch immer. Und kriege das einfach und das funktioniert. Hier nehme ich jetzt mal alle, weil so richtig filtern können wir nicht, weil so rasend viele haben wir nicht. Und das, was ich kriege, das gebe ich einfach in mein Template rein. Das stelle ich gleich mal vor, mein Datenbank-Cars-Template. Und als Kontext gebe ich die Autos, die ich gerade rausgefunden habe, die gebe ich einmal mit. So, dann Datenbank-Templates. Gibt es ein Template. Das ist einfach eine Tabelle, eine HTML-Tabelle. Die einzige Besonderheit ist halt, dass wir hier eine Vorschleife haben, die halt über die einzelnen Autos bzw. die einzelnen Listenelemente dieser Autos iteriert und die Sachen schön darstellt und einlayoutet und was man alles haben möchte. So, kann ja eigentlich schon fast losgehen. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wir müssen in der WorldsPy, ich muss das mal irgendwie anders machen, noch definieren irgendwie alles, was bei Cars ist. Da habe ich irgendwie einen View für geschrieben. Da gibt es jemanden, der sich damit auskennt, was es für Autos gibt. Das ist der View, den ich eben gezeigt habe. Datenbank, Views, Show Cars und diese URL nenne ich Show Cars. Und ich kann halt hier mit Regexen arbeiten. Sehr angenehm. Wenn ich jetzt auf die entsprechende URL gehe, Cars. Frechheit. Ach so, ja, vielleicht mache ich den noch wieder an, wa? So, Cars. Tada! Bisschen mau, wa? Da kann ich irgendwie bei meinem Chef noch keinen Blumentopf mitgewinnen. Also irgendwie ist alles da, wa? Also BMW, Renault, genau der Quatsch, den ich da gerade eingegeben habe, kommt da irgendwie raus und es ist auch irgendwie genau das, was wir haben wollen. Sieht aber ein bisschen mau aus. Irgendwie, naja, gut. Aber jetzt kommen wir nämlich dahin, wo es schön ist. Bootstrap. Git C. So. Es gibt eine neue App irgendwo da oben. Die Bootstrap-App. Habe ich gestern Abend noch zusammenklamüsert. Auch wieder total simpel. Man muss eigentlich nur Bootstrap irgendwie von getbootstrap.org.de, weiß ich nicht, einfach runterladen und da reinklamüsern. Das Template ist auch geklaut. Das ist aus deren Getting Started Zeug da. Also da kann man sich die auch zusammenklamüsern, wenn man sich das mal anguckt. Bootstrap 3, Template, Base. Ups, oh, aber schön bunt. Schön off. So, auch einfach ein simples HTML-Dokument, so wie man das eigentlich kennt. Noch mit so ein paar Eigenheiten, mit dem Static-Mechanismus, einfach, dass sozusagen der Server weiß, wo die Files liegen und man kann auch diesen Pfad mal umstellen. Ich habe hier einen Block definiert, den Block nenne ich Content, dieser Block ist überschreibbar. Und da werde ich dann später gleich meine Autotabelle reinpumpen. Ansonsten, wenn ich diesen Container leer lasse, dann steht da drin Hallo Chemnitz, das kann ich schön als Indexseite nehmen. Und ansonsten noch so ein bisschen Scripting, das brauchen wir später noch, wenn wir mit dem Alsamix herummachen. Aber ansonsten ein sehr simples HTML-Dokument und dürfte eigentlich sofort funktionieren. Natürlich alles getestet. Warte. Was? Oh, Sauerei. Ah, stimmt, Cache. Oh, das ist gemein. Oh, komm her, einmal mit Profis, ey. Hab ich's überhaupt ausgeschaltet? Oh, ja. Nee, hab ich nicht, du hast recht. Ha, das ist der Commit da drüber. Ha, danke. Warum kennst du dich in meinem Git besser aus als ich? Das ist doch eine Frechheit, ey. Open Source at its best, wa? Stimmt. Danke. So. Genau. Man muss es nämlich noch anpassen. Das wollte ich auch noch sagen. Also, jetzt haben wir es einmal in schön. Bootstrap-Tabelle sieht man gegen das Weiß, glaube ich, nicht so doll, aber hier sind so ein paar Streifen. Das ist halt eine Standard-Bootstrap-Tabelle. Ich habe an dem CSS genau gar nichts getan. Ich habe es einfach so genommen, wie es kam. Und habe schon gesagt, diese Home-Seite eingebaut, beziehungsweise nicht eingebaut, sondern das ist halt das, was rausfällt, wenn das Template einfach plain benutzt wird. Und das Einzige, was ich dafür noch machen musste, ist in der Datenbank-App im Template hier oben noch reinschreiben. Ups. Ich muss hier oben nur reinschreiben. Ich bin ein Template und ich habe einen Block, der heißt Content und ich erbe von einem Content, das heißt Base. Das ist das, was ich eben definiert habe. Und das heißt, ich übernehme alles, was das andere Template auch schon getan hat und überlade nur diesen einen Block. Ziemlich cool, weil das Schöne an diesem Template ist, hier ist nichts drin, was Bootstrap spezifisch ist. Das ist einfach eine fucking HTML-Tabelle. Das kann ich in alles reinkleben, worauf ich Bock habe. Und wenn ich meine Bootstrap-App update, mal wenn 4.0 rauskommt oder Bootstrap nicht mehr cool ist und was anderes denn neue heiße Scheiße ist, kann ich ganz einfach migrieren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es schön simpel und schön einfach ist. So. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. So, das ist alles ja schon irgendwie ganz schön, aber wir haben in der Regel Kunden, die mit irgendwelchen anderen Geräten reden wollen. So, habe jetzt keine Geräte dabei, aber ich habe in meinem Laptop hier, da ist Ton drin, glaube ich. So nicht. Also, Mixer. So. Und jetzt habe ich gestern Abend noch schnell eine App geschrieben, die ich jetzt noch anmache. So. Nee, ist alles super. Das ist dieses tolle Bootstrap mit, jetzt ist es, also er geht jetzt davon aus, dass es eine Mobile-Seite ist. Krieg ich es nochmal normal hin? Ah, jetzt nicht mehr. Das war das, was ich vorhin meinte mit, wir können irgendwie coole Interfaces bauen, die für Mobile und für Nicht-Mobile funktionieren. Also ich habe eine App geschrieben, die heißt Alsa-Mixer. Und jetzt ist es zu klein für den echten Alsa-Mixer. So. Und damit kann ich per Web in tatsächlich ziemlich live meinen Ton hoch und runter schrauben. Das geht halt mit irgendwie allen APIs, die man gerne haben möchte. Ja, es gibt einen Versatz, ich weiß. Das liegt einfach daran, ich habe eine extrem komische Soundkarte, die super seltsame Dinge tut. Es war auch überhaupt schwierig, mal überhaupt mit der in Kontakt zu treten. Was man dafür tun muss, ist tatsächlich extrem simpel. Auch schick. Ich habe insgesamt gerade mal 3 Views geschrieben und der eine ist schon geschummelt, weil er einfach nur den anderen benutzt. Ich benutze die Alsa Audio Lib für Python und benutze einfach den normalen Mixer und hole mir da irgendwie Ton raus und hau das in ein JSON-Objekt und responde das. Das heißt, man kann halt schön per REST API darauf zugreifen. Und SetVolume ist ein View, der mit, also nicht nur mit einem Request, sondern halt auch noch mit einem Wert aufgerufen wird. Das zeige ich gleich in der URLs-Py. Und setzt einfach diesen Wert. So. An der Stelle kann man noch eine Sache sehr schön zeigen. URLs. Es gibt hier eine URL, die ist ein bisschen anders als die anderen, die halt mal tatsächlich einen richtig echten Regex benutzt.
Das ist das, was gerade unterstrichen ist.
Es gibt irgendwie ein Präfix Alsa-Mixer, das ist für alles, was irgendwie gerade eben mit dem Alsa-Mixer gesprochen hat. Dann gibt es Set und Get. Get holt die Sachen ab, Set setzt einen neuen Wert. Und ich habe hier die Möglichkeit, die Sachen direkt sozusagen vom URL-Router mir so zerlegen zu lassen, dass ich damit arbeiten kann und kann es dann weiter routen. Der View kriegt das einfach so vorgesetzt. Kann damit seine Sachen machen. Sehr, sehr cool. Habe ich irgendwie in den ganzen anderen Frameworks, die ich sonst so benutze, in der Form immer sehr vermisst und finde es toll, dass es da ist. So, da ist jetzt überhaupt noch nichts Sicherheit drin, weil es kommt irgendwie ein Wert rein und das kann eine Zahl sein oder eine Kartoffel oder was auch immer. Es wird einfach durchgeroutet. Sollte man vielleicht in der zweiten Revision, wenn man daraus wirklich mal ein Projekt machen will, irgendwie anders machen. Aber hier dran lässt sich ein ganz tolles Django-Feature noch zeigen. Es gibt eine Special URL. Ups, jetzt ist es ganz weg. Localhost 8001. Alsa Mixer Set 20. Entschuldigung. Ja, ich lerne es noch. So, Set 20. Man sieht nur, dass es sich verändert. Es gibt irgendwie so einen gewissen Versatz. Aber ich kann halt mit dieser URL, was auch immer ich da reinpumpe, kann ich an meinem Alsa-Mixer rummachen. So, und jetzt kommt ein total tolles Django-Feature. Wenn jetzt mal der Entwickler Unsinn macht und 2000 irgendwas reinschreibt, dann sagt der Alsa-Mixer, weiß nicht, so viele Boxen habe ich nicht. Und das Tolle ist, es bleibt nicht stehen oder crasht oder haut irgendwie ab, sondern ich habe einen total geilen Python-Stack-Trace, den ich mir im Browser angucken kann. Und ich kann mir meine Variablen angucken und ich kann nachgucken, was schiefgegangen ist. Ich kann sogar sehen, wo es schiefgegangen ist. Geiles Zeug. Sehr, sehr praktisch, speziell für sowas. Es gibt noch in den Django-Extensions gibt es noch einen Run-Server Plus, der benutzt Werkzeug statt der Standard-Django-Werkzeuge. Das ist nochmal komplex anders. Das sind auch so zwei Religionen wie Vim und Emacs. Ich bin damit sehr zufrieden. Sehr, sehr tolle Sachen. Und bis hierhin hätte ich alles gezeigt, was ich gerne zeigen wollte. Aber wenn noch Fragen sind, wir haben noch Zeit, wenn jemand noch was wissen möchte. Ja?
Ich sag mal so, die Frage hat sich jetzt eigentlich schon geklärt, welche Python-Version sieht man jetzt hier 2.7, aber welche wäre empfehlenswert 2.7, 3.4?
Neuer ist immer besser. Immer das Neueste und Beste und Nee, keine Ahnung. Also ich benutze tatsächlich immer die neueste, weil die neueste ist immer die beste, finde ich. Nein, ich nehme irgendwie immer so, was stable und cool ist und irgendwie was gerade auf der Webseite als zum Download angeboten wird und was mein Pip mir um die Ohren wirft. Wir haben ein paar Projekte, die auf 1.5 laufen, weil als wir damit angefangen haben, war 1.5 gerade cool. Die werden auch noch supported. Es gibt so ein paar Versionen, irgendwie, ich glaube 1.3 oder so, das weißt du vielleicht besser. Irgendwann sind die dann mal deprecated, aber ansonsten, also ich benutze aktuell 1.7, 1 oder 2 oder so. 3. Tatsache.
Templating wäre jetzt hier wahrscheinlich dann Jinja oder wie?
Ah, sehr gut.
Die Django Templating Engine war für Jinja 2 mehr oder weniger so eine kleine, Jinja 2 ist sehr stark an der Django Templating Engine angelegt, hat aber noch ein bisschen mehr. Also es ist vergleichbar, aber es ist nicht Jinja.
Und noch eine letzte Frage. Es gibt im Internet ein schönes Buch, Django Book, also so ein freies Django Book. Diese App, wenn ich da einen Pfad festlege, kann ich dann quasi, wenn ich einen Pfad festlege, kann ich dann irgendwie diese App hinterlegen? Habe ich das richtig verstanden?
Was meinst du mit Pfad? Meinst du URL also, oder tatsächlich
ein Pfadsystem? Ja, die URL. Im Endeffekt, ich kann ja dann in der App, kann ich glaube nochmal eine eigene URL-Spy anlegen. Das und im Endeffekt, wenn ich dann eine bestimmte URL angebe, kann ich dann sagen, sprich, wenn das jetzt die Base-URL ist, könnte ich dann quasi das an die App durchleiten und die würde dann dort dementsprechend dann separat das rendern.
Das ist absolut richtig, mache ich auch immer, ist für viele Sachen auch sehr empfehlenswert. Man sieht es hier zum Beispiel an dem Admin. Ich habe es jetzt nicht mit reingenommen, weil es zu komplex wurde, ich bin auch mit der Zeit relativ gut hingekommen. Zum Beispiel für den Admin gibt es halt einen Include. Also siehst du da gerade, glaube ich. Damit kannst du halt die URLs, die diese App definiert, sozusagen unter einem bestimmten Präfix anbieten.
Gut, danke.
Oh, jetzt wird es bestimmt fies, wa? Hm.
Nee, sehr guter Vortrag, ich fand das sehr schön.
Danke. Ich fand deinen auch toll letztes Jahr.
Ach so, echt? Okay, danke, ja.
Deswegen aber, dachte ich jetzt, es wird fies.
Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein sehr guter Überblick über Django. Ich wollte nur kurz zu der Versionsgeschichte nochmal was beitragen. Also der, das ist ganz richtig, Django 1.7, was du gerade benutzt hast, ist der aktuelle Stable Release. Die 1.8er Version ist jetzt schon im Beta-Test, die wird in den nächsten Wochen erscheinen. Das hängt halt davon ab, wie die letzten Longstanding Bugs jetzt noch beseitigt werden und wie gut der Beta-Test läuft, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen erscheinen wird. Die Deprecation Timeline für Django ist ziemlich konkret, die kann man auch online nachlesen. Es wird immer der aktuelle Stable Release unterstützt und der Stable Release davor. Das heißt also, wenn jetzt die 1.8 erscheint, dann wird die 1.8 und die 1.7 unterstützt mit Security Patches, alles andere nicht mehr. Es gibt außerdem einen Long Term Support Release, so ähnlich wie das bei Ubuntu zum Beispiel ist, so bei anderen Projekten. Der letzte Long-Term Release war 1.4, der wird dann für 3 Jahre supported. Jetzt sind 3 Jahre rum und deswegen wird 1.8 der nächste Long-Term Support Release und der wird dann wieder für 3 Jahre supported. Das heißt also, viele kennen sicherlich OpenStack aus dem Cloud-Computing-Bereich. Die können nicht ständig Django-Upgrades machen, die benutzen nämlich auch Django für ihr Web-Frontend und solche Projekte nehmen dann eben gerne LTS-Release, weil dann können sie eben sehr lange auf die Security-Patches setzen. Das heißt also, wer jetzt mit Django anfängt, sollte gleich mit der 1.8 anfangen, dann hat man erstmal 3 Jahre Security-Support. Und zur Python-Version ist zu sagen, Django unterstützt Python 3, wer irgendwie kann, sollte Python 3 benutzen. Also gar nichts Schlimmes.
Danke für den Beitrag.
Eine kurze Anmerkung zu deiner URL-Spy habe ich noch. Es hatten sich einige gewundert, weil du hattest vorhin /admin/alsa-mixer aufgerufen und das ging. Du hast bei deinen 3 alsa-mixer-URLen vorne den Zirkumflex vergessen, deswegen hat das trotzdem gematcht, obwohl du eigentlich admin vorne stehen hattest.
Nee, das habe ich eingebaut, um zu gucken, ob du aufpasst. Das habe ich natürlich voll absichtlich und so. Ja, nein. Also das sind halt die Standard Perlback-Exe, wie man sie irgendwie aus Python und Perl halt kennt. Eigentlich weiß ich das auch, weil der erste ist auch richtig, die anderen nicht mehr. Schade. Ach Mist, es ist nicht mehr konsistent falsch. Na gut. Okay. Ja, tatsächlich, ne? Mist. Zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Vortrag. Ja, also man sollte halt auch möglichst bei solchen Projekten ja nicht der Einzige sein, der das macht. Ne? Also so Review ist ja eine coole Sache.
Gut, dann nochmal vielen Dank.
Gerne.